glaube, das hat so ein Stück weit inflationäres Dasein mittlerweile. Jeder muss glücklich sein, muss sich auch selbst optimieren. Das hat so was linear-dynamisches für mich. Möchte ich gar nicht. Da bin ich viel zu wechselhaft dafür. Mein Gott, ich stehe immer morgens auf und habe einen schlechten Kaffee oder schlechte Laune. Und das ist aber total normal und das darf auch so sein. Und das Zufriedene da zu sitzen, zu spüren, einfach, dass der Körper das auch dich spüren lässt, dass es gerade in Ordnung ist. Und das ist für mich tatsächlich eher so das Glücksgefühl an sich, diese Zufriedenheit zu spüren, zu merken, okay, es darf gerade so sein, ich kann atmen. Das finde ich total wertvoll.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Leiter des Arbeitskreis Leben Freiburg e.V., Stefan Hannen.
Hallo Stefan, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, hallo Stefan zurück. Wie wir festgestellt haben, ist ja eher ein Sammelbegriff.
Mein Podcast fängt eigentlich immer gleich an. Es geht zuerst um den Gast. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Stefan Hannen. Ich bin 45 Jahre alt, mittlerweile. Genau, und ich arbeite beim Arbeitskreis Leben in Freiburg.
Genau. Magst du mal genauer erklären, was das ist, AKL?
Arbeitskreis Leben in Freiburg ist eine Beratungsstelle für Menschen in Lebenskrisen und hauptsächlich eigentlich zur Suizidprävention bzw. alles, was mit dem Thema Suizid zu tun hat. Zu uns kommen Menschen, die betroffen sind, Angehörige als auch Hinterbliebene und des Öfteren, es kommt immer mehr vor, Menschen auch aus der freien Wirtschaft, Firmen, Organisationen, die eine Fortbildung zu dem Thema haben wollen oder einfach tatsächlich auch eine akute Versorgung mittlerweile.
Also das heißt, ihr sprecht dann mit den Betroffenen oder macht Workshops für die Betroffenen oder wie genau sieht dann, sag ich mal, der Arbeitsalltag bei dir aus?
Also Betroffene, genau, ist es in der Regel so, dass die bei uns sich telefonisch melden oder per E-Mail. Ganz selten kommt es auch mal vor, dass jemand persönlich hier plötzlich vor der Türe steht. Genau, und wenn es Betroffene sind, dann versuchen wir die zu einem Erstkontaktgespräch, zu einem persönlichen Erstkontaktgespräch in den AKL zu bekommen in Freiburg, genau.
Und dann sprecht ihr einfach über das Thema oder wie muss man sich das vorstellen? Also das ist ja, wie du sagst, Arbeitskreis Leben, das ist diese Institution, aber was genau passiert dann hier?
Also ich muss vielleicht noch ein Stück weit ausholen. Es gibt tatsächlich mehrere Arbeitskreise Leben in Baden-Württemberg und es ist auch so ein Novum in ganz Deutschland, dass tatsächlich diesen Zusammenschluss zur Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitskreise Leben gibt. Und wir alle haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu begleiten, die sich tatsächlich auch in einer Lebenskrise befinden oder mit dem Thema sich gerade auseinandersetzen und teilweise in akuten Situationen, manchmal einfach auch in so latent suizidalen Phasen, und die versuchen wir quasi auch zu benennen. Ich nenne es immer ganz gerne das Prinzip Zahnarzt. Also stell dir vor, du gehst zum Zahnarzt, der spricht nicht über den Zahn, dann sage ich, das war der coolste Zahnarztbesuch, den man je hatte, aber Beruf verfehlt wahrscheinlich. Und bei uns ist das ähnliche Prinzip. Also wenn jemand kommt, dann fragen wir auch nach. Wir machen quasi so ein bisschen die Büchse auf. Ich spreche ganz gerne metaphorisch von, ich öffne eine neue Zimmertür von einer Wohnung und dann gucken wir einfach mal gemeinsam rein. Was macht's denn da? Wie dunkel ist es da? Wie schaut er aus? Was steht für ein Regal drin? Ist da ein Schreibtisch? Haben wir eine Kerze? Und das kann man eigentlich sehr schön versuchen, mit dem Menschen dann so ein bisschen auszuarbeiten, auch immer in dem Tempo, was der eigentlich auch bereit ist zu gehen. Und das ist dann immer so, das Spannende sind ja nicht nur Betroffene, sondern ganz oft auch Angehörige, die dann Druck, wenn jemand gesagt hat, da kann ich mir ja gleich das Leben nehmen, solche Sprüche fallen ja des Öfteren auch mal jetzt gerade auch in der Gesellschaft, genau, wie muss ich denn überhaupt einschätzen? Also versuchen wir einfach auch so eine Gefahrenabschätzung zu machen, wobei von Gefahr möchte ich jetzt nicht sprechen, aber einfach, wie schaffe ich es wieder, Zugang zu Menschen zu kriegen, der teilweise vielleicht ja im Moment gerade ein bisschen linearer unterwegs ist oder vielleicht auch ein bisschen hilfloser oder hoffnungsloser.
Und dann begleitet ihr diese Menschen?
Genau, und die kommen dann hierher und werden von uns Hauptamtlichen, also der AKL ist eine niedrigschwellige Suizidpräventionsberatungsstelle. Die Hochschwelligen, da sage ich immer, das ist ein wichtiger Unterschied, auch gerade für die Menschen in der Politik zurzeit. Überall, wo ich Krankenkassenkärtle brauche, da muss ich einen Namen preisgeben, relativ viel von mir als Person, während man hier beim AKL sich komplett anonym beraten lassen kann. Genau, und deswegen niedrigschwellige Suizidprävention. Und das ist schon so nochmal die unterste Stufe, bevor man dann ja tatsächlich auch nochmal, vielleicht auch wirklich nochmal konkret in die Umsetzung geht.
Und ihr seid eine staatliche Einrichtung oder wie genau läuft das mit der Finanzierung ab?
Nee, wir sind ein eigener Verein, genau. Den AKL gibt es jetzt in Freiburg schon mehr als 40 Jahre und durch meinen Vorgänger sehr etabliert aufgebaut, auch in Zusammenarbeit mit der AGJ und aus einer Trägerschaft heraus, die wirklich sehr wohlwollend hier für den AKL auftritt. Und vor allem merkt man auch, dass die Stadt Freiburg, dass der wichtig ist, hier das auch zu haben und auch in der Finanzierung, wir merken so vom AKL, wir haben 2/3 eigentlich finanziert, aber kommunal, Landes- oder Bundesmittel und den Rest müssen wir über Spenden akquirieren. Und das ist immer so für uns im Jahr auch eine kleine Herausforderung. Bisher schaffen wir es und da versuchen wir in Zukunft einfach auch gut gewappnet zu sein. Genau, und mit diesen Mitteln versuchen wir, die 3,0 Vollzeitstellen an Hauptamtlichen zu versorgen und bilden Menschen aus, und das ist so der ganze Clou dabei, Ehrenamtliche, die Lust haben, genau da auch tätig zu sein in diesem Bereich. Also es ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, sich mit Menschen in Krisen da so auseinandersetzen zu wollen, auch zu diesem Thema. Und die machen bei uns eine Ausbildung. Das dauert so circa ein halbes Jahr. Wir nennen die dann Krisenbegleiter. Und ganz oft schätzen wir dann, wenn eine Person kommt, hier im Erstkontaktgespräch so ein bisschen ein, was brauchten die? Und ganz oft ist es auch so, dass die sind schon teilweise therapeutisch versorgt. Da sagen wir auch, wir Hauptamtlichen, wir haben ganz oft so eine ähnliche Fragestruktur, die so mehr am Therapeutischen ähnelt. Dann bewusst mal jemand zu haben, der aus dem ehrenamtlichen Kontext kommt und vielleicht auch mal fragt, wie war jetzt der Tag, wie war es beim Schaffen? Wie war es beim Arbeiten? So, das hat dann immer eine ganz andere Facette, genau. Und man begegnet sich ganz anders. Das ist so ein Stück weit auch der Zauber, auch das Trauen, sich darüber zu reden, ist nochmal auch ein ganz wichtiges Element. Den Mut haben, das, was ich gerade vorhin mit dem Prinzip Zahnarzt auch gemeint habe, das hat mit der Weile nimmt es einfach auch einen sehr fürsorglichen Aspekt dann einfach ein und es entsteht Beziehung. Menschen, die in suizidale Krisen geraten, fühlen sich ganz oft auch beziehungsentkoppelt und wir bieten Beziehung an. Das ist so der Zauber darin.
Das heißt, wenn man jetzt betroffen ist, dann kann man einfach über eure Webseite AKL Freiburg googeln und kann sich dann dort einfach anonym melden, wie du sagst, und dann bekommt man einen Trauerbegleiter, eine Trauerbegleiterin zugewiesen.
Genau. Achtung, du hast jetzt schon Trauerbegleiter gesagt, genau. Also Trauer ist, wenn es passiert ist, ansonsten haben wir Krisenbegleitung.
Okay.
Aber da sind natürlich auch bei unseren Krisenbegleitern auch Menschen, die tatsächlich schon vielleicht das auch erlebt haben und sind mittlerweile dazu gereift oder einfach auch vom Trauerprozess her so weit, dass sie anderen Menschen wieder begleiten können. Die sind natürlich für uns auch ganz viel wert. Also so wie alle Ehrenamtliche natürlich sehr wertvoll sind, weil wir auch sehr individuelle Charaktere haben. Es geht eher darum, unsere Philosophie als AKL, also auch eine Akzeptanz zum Suizid aufzubauen. Wir fesseln hier niemand, wenn er über seine Gedanken spricht oder versuchen es auch tunlich zu vermeiden, Krankenwagen zu rufen. Das machen wir wirklich nur in gemeinsamer Absprache und im Notfall. Aber wirklich immer auf dieser Beziehungsebene und komm, wir schaffen das und wir versuchen es vielleicht nochmal mit einem Perspektivwechsel so ein Stück weit hinzukriegen, genau.
Und wie kamst du zu dem Beruf?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte früher über U25, das ist so unser Mail-Beratungssystem, also da beraten Jugendliche, die wir ausbilden, andere Jugendliche, so im Alter zwischen 16 bis maximal 25, deswegen auch U25. Und auf Bundesebene war das früher noch beim Deutschen Caritasverband angedockt und da war ich mal tätig. Und da liefen quasi bestimmte Dynamiken von dem Projekt auch bei mir über den Schreibtisch. Und mit dem Bundeskoordinator konnte ich damals ganz gut, da saß mir so schräg gegenüber im Büro und so hatte ich plötzlich den ersten Kontakt dazu. Und über die Jahre hinweg habe ich dann gemerkt, boah, da habe ich tatsächlich auch mal vielleicht mal was erlebt, was in die Richtung ging oder wie war denn das damals in der Schule? Warum ist denn der plötzlich nicht mehr gekommen? So, und dann hat sich das ein bisschen festgesetzt gehabt und dann wird damals die Stelle hier ausgeschrieben und ich hatte eigentlich erstmal so ein bisschen gedacht, jo, mal schauen, ob ich da überhaupt dazu befähigt bin. Hatte dann das große Glück, die Stelle antreten zu dürfen und merke so, wie einfach das Thema dann eigentlich schon, wo ich dann bewusst auch zugesagt habe, gemerkt habe, wie es eigentlich so in mir Raum einnimmt und immer noch mehr Raum einnimmt. Also es ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Ich spreche da ganz oft so vom persönlichen Transformationsprozess. Aber ich glaube, das hat ja jeder anhand seines Jobs, genau. Bei uns ist es halt einfach doppelt intensiv. So spüre ich es zumindest, weil es schon immer an eigene biografische Kontexte einfach auch geht, ja.
Du hast gerade die Lebenserfahrung, die Erfahrung hier angesprochen. Darum geht es auch in dem Podcast. Aber bevor wir jetzt zu deiner ersten Weisheit kommen, nochmal ganz kurz, wenn man für euch spenden will, dann auch einfach über die Webseite oder wie kommt man dazu so einem Spenden-Button, nenne ich es mal.
Also ganz ehrlich, am liebsten habe ich es, wenn Menschen anrufen oder einfach persönlich ansprechen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Homepage, die ist ein bisschen anonymer. Genau, aber ansonsten ist da eigentlich alles aufgeführt und wir freuen uns über alles, also über jeden Betrag und zu jedem Anlass. Und es dürfen auch freudige Anlässe sein, es muss nicht immer nur trauriger sein. Vielen Dank.
Okay, gut, dann kommen wir mal zur ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
Die hat tatsächlich auch schon so ein bisschen mit den Fragen zu tun, was du da gerade präsentiert hast. Also tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, da habe ich meine Beziehungsbrille ganz oft auf. Also Begegnungen sind Bestandteil und Herausforderungen im Leben. Und das ist für mich auch so eine ganz, ganz elementare Erkenntnis gewesen hier in der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit, dass ich eigentlich letztendlich die Menschen, die mir von klein auf begegnet sind, doch sehr viel Einfluss auf mein Leben gehabt haben. Der eine mehr, der andere weniger. Der manche positiv, der andere negativ. Wobei ich manchmal auch erst im Nachhinein weiß, dass es negativ war oder manchmal auch positiv. Und ich habe da immer schon seit Jahren eigentlich eher so ein lustiges Beispiel bei mir im Kopf. Ich hatte meinen Hauptschullehrer. Der stand immer mit dem Geodreieck als Gitarre vorne an der Tafel und hat dann so ein bisschen gesungen, während wir so unsere Stillarbeit gemacht haben. Und ich habe dann nach Jahren letztendlich eigentlich gemerkt, dass seine Ruhe und seine Ausstrahlung eigentlich ganz viel Sicherheit gegeben hat, um überhaupt mal so zu sein, wie man ist. Und gerade im Schulkontext war das für mich was total Wichtiges, das festzustellen. Und ich habe ihm das, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn ich darf es gerne hier nochmal zuhören. Also da bin ich wirklich sehr dankbar drüber. Und da gibt es tatsächlich zahlreiche Menschen, wo ich auch merke, die waren vielleicht da manchmal auch Herausforderungen am Anfang und ich bin dem vielleicht auch gar nicht so offen begegnet. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh drüber, dann doch vielleicht mal offen geworden zu sein. Und es braucht aber einfach seine Zeit. Und das ist ein Stück weit auch das, vielleicht auch das Geklaute. Ich habe ganz oft den Satz, alles braucht seine Zeit auch im Kopf. Ja, und das begleitet mich auch tatsächlich immer in Bezug auf diese Begegnung.
Und hat sich bei dir diese Weisheit jetzt so im Laufe der AKL-Zeit herauskristallisiert oder ist das eine Weisheit, die dich schon dein Leben lang begleitet?
Also die begleitet mich eigentlich, glaube ich, schon seit ich so ein bisschen denken kann. Ich war jetzt nie derjenige, glaube ich, der groß da in sozialen Strukturen irgendwie aufgegangen ist. Ich bin ein bisschen durch Fußball sozialisiert gewesen, war jetzt nicht ganz untalentiert, wurde mir gesagt, aber habe gemerkt, dass ich nicht mit allen Charakterstrukturen da immer ganz gut irgendwie umgehen kann. Und ich hatte dann für mich so eine kleine Clique gefunden gehabt. Ich nenne so im Nachhinein immer so ein bisschen die Weicheier-Truppe. Aber das fand ich total cool, weil tatsächlich so im Nachhinein betrachtet ging es uns vielmehr immer darum, auch so ein bisschen emotionale Stimmung auch auszutauschen, ja, und dafür offen zu sein. Und das war einfach so der Zauber darin, und nicht permanent zu gucken, wer ist der Stärkere oder der Bessere, sondern einfach so ein bisschen miteinander zu schauen. Und wenn ich so rückblickend jetzt gucke, dann sortiere ich da schon ganz kräftig aus. Genau.
Du hast jetzt gesagt, es gibt auch immer Herausforderungen bei Begegnungen. Hast du da für dich so eine Methode, nenne ich es mal, entwickelt, um hinter diese Herausforderung zu schauen? Also wenn du sagst, du hast eine Begegnung, die ist herausfordernd, vielleicht ist da auch, keine Ahnung, Antisympathie im ersten Augenblick erstmal aus irgendeinem Grund. Hast du da für dich so eine Methode entwickelt, wo du sagst, das nutze ich, um dann mir bewusst zu machen, hey, diese Herausforderung, die jetzt mit dieser Person kommt, kann vielleicht auch was Gutes bewirken?
Ich betrachte gerade die Frage tatsächlich eher so wieder biografisch von klein auf, weil ich frage mich das schon ganz oft, warum gelingt es manchmal, Beziehungen positiv zu gestalten im ganzen Leben und manchmal hat man so ein Stück weit einen Stolperer drin, wo man genauso, ich sage immer so, lineare Kommunikationsstrukturen ausstößt, ja. Und ich hatte auch das große Glück mit einem Studienkollegen, die ich zusammen Diplomarbeit geschrieben haben, waren wir in Südafrika unterwegs und haben da im Zuge der Fußballweltmeisterschaft Entwicklungszusammenarbeit betrieben. Und wenn man sich quasi kulturelle Linearitäten mal anguckt, wer von wem profitiert, wie so die Machtverhältnisse sind, dann war das so was ganz Gewichtiges für mich. Und dann haben wir das runtergebrochen auf Kommunikationsstruktur. Und wir haben da unser eigenes Kommunikationsmodell witzigerweise entwickelt, das mir für mich in meinem Leben total wichtig war. Ich habe plötzlich Sprache gewonnen für irgendwas, was ich vorher tatsächlich noch nicht so gespürt habe. Das hat man vielleicht mal von Gewaltfallkommunikation oder Rogers irgendwie zirkuläres Fragen oder sowas ein bisschen mitbekommen, aber da ist die Identifikation nicht so da gewesen. Und wir haben uns immer eingebildet, wir haben es die Impulskommunikation, haben wir es genannt, haben das also ein bisschen verschriftlicht, das durfte man sogar tatsächlich auch so ein bisschen wissenschaftlich veröffentlichen. Aber es war uns, also es war plötzlich auch meins und es hat mir total viel Sicherheit gegeben. Also Sprache dafür zu kriegen, wie Kommunikation man sich selber betreibt, und ich bin da beileibe auch nicht immer gut darin, weil ich habe auch meine linearen Anteile und bin auch nicht immer offen, aber ich kann sie besser reflektieren mittlerweile, und das bringt mich heute zu dem Punkt, wenn ich auch wirklich mal mit Menschen dann im Gespräch bin, wo ich denke, ui, da ist vielleicht der Funke jetzt noch nicht so gleich übergesprungen, trotzdem offen zu bleiben oder einfach zumindest in dieser Wechselwirkung.
Also heißt, die offene Kommunikation ist dann ja der Schlüssel.
Wir haben die neutral-reflexiv genannt.
Okay.
Ja, also tatsächlich neutral zu bleiben, aber trotzdem immer in Bezug auf sich selbst und dem Partner wertschätzend gegenüber. Genau, das war so für mich tatsächlich, wir haben es immer Pizzamodell, haben wir sogar mal genannt. Da waren wir auf einer lustigen Veranstaltung von der FDP in Köln, glaube ich. Naja, da haben wir das Pizzamodell vorgestellt. Genau, es gibt so, wenn man sich einen Kreis vorstellt, die Hälfte von der Pizza ist linear dialogisch. Also da bleibe ich auch in meinen Strukturen drin. Nein, ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee, und dann gibt's quasi in das Neutral-Dialogische, da gehe ich in Abgleich mit jemand, und das Neutral-Reflexive, das sind für uns so ein bisschen die Elemente, und das ist auch so ein Viertelstand von der Pizza. Aha, stimmt, hast eigentlich recht. So diesen Erkenntnisgewinn, so wenn man es auch sozialphilosophisch betrachtet, ist für mich auch immer total wichtig, ja, Menschen vielleicht die Möglichkeit zu geben, ein Stück weit an ihre Erkenntnissen voranzukommen. Und das muss dann nicht unbedingt mit meiner Person zu tun haben, sondern mit der Kommunikation. Und Kommunikation, das sind Bestandteile, die ich ja über mein Leben hinweg aufbaue, von denen ich geprägt bin. Auch in der Hochschule war das dann ein Prof, der Björn Kraus, der mich in der ersten Vorlesung sowas vom Sockel gehauen hat, wo ich gemerkt habe, das ist eine ganz andere Welt, die da plötzlich aufgeht. Und das habe ich gerade vorhin so gemeint mit Personen, die plötzlich im Leben sind, wo man im Nachhinein merkt, die haben echt eine krasse Wirkung gehabt.
Und dann halt wirklich einfach mal zu dem Viertel der Pizza greifen, was eben diese offene Kommunikation anstrebt.
Genau, oder einfach diese Erkenntnisgewinnende, genau. Mhm.
Sehr schön. Was ist denn die zweite Weisheit?
Die zweite Weisheit. Also, ist ähnlich wie die erste, aber das Leben annehmen. Und das hat für mich jetzt tatsächlich in den letzten 3 Jahren, seit ich hier beim AKL bin, an Bedeutung gewonnen, weil es nicht selbstverständlich ist. Also es gibt einfach dunkle Phasen im Leben, und die kenne ich genauso. Und die trotzdem zu akzeptieren und diese Selbstakzeptanz aufzubauen und auch anzunehmen, das ist was, das braucht Zeit und ganz viel Kraft auch, ja.
Magst du das nochmal genauer ausformulieren, das Leben annehmen? Gerade in dem Zusammenhang ist das ja eine sehr starke Aussage.
Ja, das Leben annehmen. Also ich höre das ja auch ganz oft, dass die Welt im Moment gerade viel komplexer geworden ist. Und da stimme ich, glaube ich, zu 80% in meinem Ich zu, und 20% wehren sich noch eher dagegen. Also da ist irgendwas in mir, was rebelliert auch. Was ist denn da jetzt komplexer geworden? Vielleicht wird viel mehr von mir verlangt. Ich muss Wertungen annehmen. Also muss ich den Krieg jetzt gut oder schlecht finden? Muss ich veganes Essen gut oder schlecht finden? Also ich muss plötzlich zu allem irgendwie auch eine Meinung haben. Und das überfordert manchmal auch ein bisschen. Und dann aber auch mal sagen zu dürfen, nee, ich kann es gerade nicht und ich muss auch gerade gar nicht. Das passiert halt noch für mich gefühlt gerade relativ selten. Und für mich ist es aber total wichtig, es auch mal sagen zu dürfen, nee, es geht gerade nichts. Manchmal schaffe ich es gar nicht, das zu sagen, dass ich jetzt gerade Zeit brauche. Dann leiden vielleicht sogar manchmal drunter, weil ich dann gerade eher stumm agiere, aber es arbeitet trotzdem ganz arg in mir. Ich merke immer, ich bin aus dieser Spirale dann eben rausgekommen, indem ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie komme ich denn da raus und was hilft mir denn dabei? Und da helfen ganz oft einfach die Kompetenzen, die du dir über die Jahre selber einfach so ein Stück weit aufgebaut hast. Ich mache gern Musik mit meinem Musikpartner. Das ist was total Entlastendes und vor allem auch was Freudiges, auch wenn es manchmal stressig ist. Dann habe ich auch nochmal, bin ich tags erst mal ein paar Gedichte geschrieben oder versuche mal eigene Lieder zu schreiben oder mit Bildern plötzlich mal irgendwie zu spielen. Also Kunst, dass plötzlich auch alles, was so expressiv sein kann, auch für einen selber, dass das einfach total wichtig und auch selbstregulierend sein kann und das beim Annehmen vom Leben hilft.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, dass du damit schon sagst, okay, so ein Hobby, nenne ich es jetzt mal, kann da schon sehr viel unterstützend tätig sein, einfach um was zu haben, was einem auch wirklich Spaß macht.
Ja, Genau. Also ganz persönlich gesagt ist es so gewesen, ich habe Fußball gespielt, es war sehr leistungsorientiert, habe da auch meine Schwierigkeiten mit gehabt, da permanent bewertet zu werden und bin dann durch eine Krankheit dazu gekommen, dass ich den Fußball letztendlich aufgehört habe oder mit der Zeit dann eben aufgehört habe und habe dann aber gemerkt, ich habe ja so eine Leidenschaft für Musik und dann hatte ich damals auch einen Lehrer kennengelernt, der mal zu Beginn des Schuljahres, als ich meine Fachhochschulreife nachgeholt habe, gesagt hat, wer von euch kann Musik machen? Dann war ich das immer selber da gestreckt, also meine Klassenkameradin, die hat mir auf mich gezeigt. Dann hat er mich in der nächsten großen Pause mit in den Keller reingeschleppt und hat gesagt, so jetzt zeig mir, wie man G auf der Gitarre greift. Ein C, alles klar, wir sind in der Schulband. Und plötzlich war ich da in der Schulband und so ein Teil plötzlich aber da von der Schule zu sein, die plötzlich nicht nur auf diesem Wertesystem von Noten beruht, das hat mich zutiefst berührt und da bin ich auch heute dankbar drüber. Und so habe ich gemerkt, dass diese Musik plötzlich auch einen Mehrwert gewonnen hat. Und dieser Mensch, mit dem mache ich übrigens heute immer noch Musik, da ist das was total Begeisterndes. Auch Musik, wo ich mache, die ist nicht alterstypisch für mich. Zum Beispiel mal Elvis Presley oder Creedence Clearwater. Also richtig olle Sachen da. Aber es ist schön, die Wechselwirkung auch wieder auf der Bühne zu betrachten. Wenn ich Menschen sehe, die tanzen oder plötzlich gefallen haben an dem, was wir da an Musik machen, dann gibt es einem wahnsinnig viel wieder zurück.
Also das heißt, du würdest sagen, es ist schon wichtig, raus aus diesem Wertesystem zu gehen und in was reinzugehen, was einfach ja eben unbewertet ist und einfach Spaß macht. Ich meine, auch Musik könnte man ja bewerten nach Konzertbesuchern oder aktuell Streams oder whatever. Aber du sagst jetzt, in dem Fall machst du das bewusst nicht, sondern dir geht es eher darum, du machst Musik und wenn da auch nur eine Person tanzt, dann ist es schon das Wertvolle für dich.
So ist es genau. Also tatsächlich, die Bewertungsinstanzen gibt es überall. Es gibt auch manchmal Musiker, die stehen den ganzen Abend hinten in der letzten Reihe und dann nach dem Konzert kommen sie her und das Lied hat dort scheiße gespielt. So, dann jo, wir sind nur zu zweit. Ich kann leider hier keinen Chor von 50 Leuten oder noch eine Blaskapelle irgendwie organisieren, damit es sich noch besser anhört. Aber ich bin zufrieden damit und ich merke das auch mit meinem Musikpartner. Wir sind kritisch selbst genug mit der Musik, wo wir merken, oh, heute lief's gut oder heute lief's nicht gut. Das fällt dem Publikum manchmal vielleicht gar nicht so auf, aber den Moment wieder abzuhaken, das ist so das Entscheidende. Und das ist genau diese Akzeptanz, die ich meine.
Akzeptanz und raus aus der Bewertung.
Genau.
Sehr schön. Was ist Nummer 3?
3. Jetzt musste ich gerade vorhin schon aufpassen, dass ich den nicht sage. Und zwar, wer aushalten kann, kann auch erhalten. Ich wiederhole es mal, wer aushalten kann, kann auch erhalten. Also aushalten ist zum Beispiel auch ein ganz zentraler Begriff, der mich jetzt hier im AKL nochmal ganz neue Dimensionen hat erahnen lassen. Wenn Menschen hier sitzen und von ihrem Leid oder von ihrer Krise erzählen, was die teilweise aushalten, ja, wird dann manchmal so ein bisschen fröhlich durchs Leben hüpfen, dann ist es, jo, kann ich gut oder abhaken, aber das ist dann tatsächlich, wenn ich mal richtig drinstecke, doch sehr anstrengend und da gemeinsam in dem Beratungsprozess, aber auch selbst genauso mal eine Dürreperiode oder mal wirklich eine Trockenzeit so zu überstehen und boah, da kommt der erste Regen wieder vom Himmel runter, das zu spüren oder mal zuzulassen, das ist dann was, das kann ja total schön sein. Und man darf sich drüber freuen. Ich spreche da immer so vom inneren Feuerwerk. Oder ich mache mal da eher so in mir eine kleine Disco drin, um das einfach auch zu zelebrieren.
Also einfach Dinge, wenn es halt mal schlecht läuft, dann nicht aufzugeben und einfach zu sagen, okay, das halte ich jetzt aus, weil danach bringt mir das einfach auch was, dieses Aushalten.
Also das Aufgeben, das ist sicherlich auch ein Bestandteil davon, weil wenn ich das ja auch formulieren darf und merke, ich werde da nicht bewertet, dann sind wir so ein bisschen bei der zweiten Weisheit, sondern ich merke, ich treffe auf jemanden, der das mit mir gemeinsam aushält, dann ist das ja was total Entlastendes, da Wertschätzendes. So, der hält mit mir genau diese Situation aus. So, und dann ist das Aushalten eine ganz andere Dimension. Und dann, wenn ich es dann gemeinsam schaffe, dann wieder was Gewinnbringendes, was Erhaltendes reinzukriegen, dann ist es, ich feiere das immer.
Das wirst du sicherlich auch, wenn du das für dich verinnerlicht hast, außerhalb vom AKL für dich spüren, dass du eine Krise hast in irgendeiner Art und Weise und dann aber dich daran erinnerst, das muss ich jetzt halt auch mal aushalten. Hast du da für dich so Tipps, Tricks, Methoden entwickelt, um das leichter auszuhalten, also um einfach zu sagen, okay, also um dich auch daran zu erinnern, so an deine eigene, in dem Fall Weisheit, dass du sagst, hey, das ist jetzt so, es passiert so, aber ich kann das aushalten und es wird mir am Ende dann sogar was bringen, wenn ich es aushalte.
Da bin ich gerade am Buch dran, das schreibe ich. Nein, Quatsch. schön wäre es, wenn ich die hätte. Also natürlich hat jeder so seine Strategien und dafür sprachfähig zu sein, ist was Wunderbares. Das ist genauso wie sich darüber Gedanken zu machen, wer im Leben bisher schon eine ganz schöne Begegnung war und wer hat einem ganz viel gegeben, emotional. Das ist was, da zehrt man wahnsinnig davon. Es hält auch ein, sag ich mal, am Leben, auch Krisen durchzustehen und auch quasi auszuhalten. Genau.
Also ist für dich jetzt nicht irgendwie sowas, wo du sagst, du kannst das machen, sondern dann zehrst du eher von den vorherigen Erlebnissen.
Ja, also verfängt ein Stück weit aber daran, es könnte ja wieder so werden, wie es vielleicht auch war oder wie es ist. Oder es war das vielleicht auch was Neues, aber man ist gerade noch nicht so bereit dafür oder spürt so, okay, da kommt vielleicht im nächsten Sprung. Aber das tagtäglich praktische Tun überhaupt dann auch wieder zu machen, das ist auch so was total Wichtiges. Also natürlich gibt es auch mal Phasen, da wird man am Tag am liebsten im Bett liegen bleiben oder sowas. Aber dann vielleicht dann doch wieder was Kleines hinzubekommen, was vielleicht für manche andere dann wieder was Großes ist. Das ist total schön, ja. Und ich merke aber auch, dass Lesen und ich höre zum Beispiel auch gern ein paar Podcasts, jetzt dein jetzt ganz neu wahrscheinlich, genau. Da gibt es ja auch Menschen, die mit ganz viel Weisheit, das passt ja auch hier so ein bisschen zum Thema, einem ein Stück weit oder Funken Hoffnung geben können. Und das muss ja nicht immer im Podcast sein, sondern auch kann tagtäglich auf der Straße passieren oder im Klientengespräch. Ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel auch hier im AKL sitze und denke, ich weiß hier alles und mein Klient kann mir nichts beibringen. Ich denke da immer so meinen allerersten Klienten zurück, mit dem ich sehr intensive Gespräche hatte. Da habe ich so viel selbst gelernt und bin da auch so dankbar dafür. Genau. Und das ist vielleicht auch noch so ein Bestandteil, das fällt mir gerade auf, diese Dankbarkeit oder den Demut dem Leben gegenüber. Also meine Grundphilosophie ist eher so dahingehend, ich muss nicht unbedingt glücklich sein, ich möchte zufrieden sein. Das ist für mich so meine Maxime.
Was ist denn für dich der Unterschied zwischen glücklich sein und zufrieden sein?
Ja, mit glücklich, ich glaube, das hat so ein Stück weit inflationäres Dasein mittlerweile. Jeder muss glücklich sein, muss sich auch selbst optimieren. Das hat so was linear-dynamisches für mich. Möchte ich gar nicht. Da bin ich viel zu wechselhaft dafür. Mein Gott, ich stehe immer morgens auf und habe einen schlechten Kaffee oder schlechte Laune. Und das ist aber total normal und das darf auch so sein. Und das Zufriedene da zu sitzen, zu spüren, einfach, dass der Körper das auch dich spüren lässt, dass es gerade in Ordnung ist. Und das ist für mich tatsächlich eher so das Glücksgefühl an sich, diese Zufriedenheit zu spüren, zu merken, okay, es darf gerade so sein, ich kann atmen. Das finde ich total wertvoll. Ich bin ja auch mal gefragt worden im Trauergespräch, was denken Sie denn, wenn wir tot sind, was passiert denn da? Und da musste ich so ein Stück weit Farbe bekennen. Und dann habe ich immer gesagt, wissen Sie, ich gehe davon aus, wenn wir da oben an die Himmelstür kommen, dann stehen da zwei wundervolle Engel, Personen, Menschen, irgendwelche Kreaturen und die fragen uns nur eine Frage, ob wir zufrieden sind. Und wenn wir ja sagen können, dann kommen wir rein. Und wenn nicht, dann müssen wir halt vielleicht nochmal eine Zufriedenheitsschleife drehen. Genau, das ist so mein Bild, mit dem ich tatsächlich sehr zufrieden sein kann mittlerweile auch, wenn ich jetzt über den Tod nachdenke oder über das, was da vielleicht kommt.
Das ist ein sehr schönes Bild zum Abschluss. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Und zwar, ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
Sei bewusst im Moment. Ich glaube, mit 13 war ich noch so einfach machen und tun und wenig reflektieren. Aber da nochmal so bewusst die Momente aufzunehmen, weil da gab es wirklich sehr schöne Momente. Auch traurige, wenn ich so drüber nachdenke, aber die Glücklichen haben überwogen.
Genau. Sei dir bewusst.
Seid ihr
was um dich rum passiert.
Genau, und dankbar. Also weil es nicht selbstverständlich ist. Genau. Also ich glaube, meine Schwester muss da ganz viel aushalten, weil ich immer Fußball gespielt habe. Jeden Samstag sind wir da mein Vater Kilometer gefahren. Ja, und so im Nachhinein merke ich schon, wenn meine Schwester da mehr Aufmerksamkeit gehabt hätte, glaube ich, wäre es auch total schön gewesen. Oder meine Mutter, genau, die da jeden Samstag immer gebacken hat.
Sehr schön. Cool, dann sind wir jetzt am Ende. Ich nutze es mal für eine kurze Werbeunterbrechung noch, aber jetzt nicht reingeschnitten oder so, sondern ich sage einfach jetzt auf der einen Seite AKL, Webseite oder gerne hier persönlich vorbeikommen, gerne spenden, es unterstützt die hier Arbeitenden, sowohl die Festangestellten wie auch die Ehrenamtlichen. Und auf der anderen Seite gerne auch einfach beim Podcast eine positive Bewertung da lassen, weiter teilen. Das hilft ja quasi auch direkt dann sogar wieder dem AKL, wenn mehr Leute es hören.
So ist es. Ich werde auch das Bestmöglichste von unserer Seite dafür tun.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende. Dann sage ich danke für deine Zeit, danke für deine Weisheiten und bis zum nächsten Mal.
Danke dir für die Begegnung und gerne bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die Dreisheiten, komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.